Hallo. Ein kleiner Service-Hinweis, bevor es gleich mit der Folge losgeht. Trauerschatten ist ein Podcast, den ich eigenständig produziere. Das heißt, ich kümmere mich eigenständig um die Einladung an die Gäste. Ich briefe sie. Ich kümmere mich um die Abwicklung danach vor der Veröffentlichung der Folge. Ich schneide jede einzelne Folge, kümmere mich um die Social-Media-Bewerbung als auch um die Bewerbung über Steady. Wenn dir dieser Podcast gefällt und ihn unterstützen möchtest, dann wäre es ultra hilfreich, wenn du ihn auf der Podcast-Plattform deiner Wahl bewerten könntest. Der Podcast soll 100% werbefrei bleiben und ich möchte auch keine Sponsoring-Anfragen oder sonstiges annehmen. Deshalb wäre es ultra hilfreich, wenn du mich auch über Steady unterstützen kannst. Vielen Dank und viel Spaß bei der Folge. Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Heute mit mir dabei ist Denise Mbaye. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir schauen gar nicht so traurig in die Kamera, sondern haben beide ein Lächeln. Das ist ja schon mal ein guter Start.
Das stimmt. Vor allem, weil die ZuhörerInnen uns ja nicht sehen werden. Das ist ja ein reiner Audio-Podcast bisher. Also, who knows? Aber erstmal zurück zu dir. Für die Leute da draußen, die Denise nicht kennen, du bist Schauspielerin. Ich glaube auch Yoga-Lehrerin und Meditationslehrerin. Also ich weiß, du machst ganz viel auch über Instagram. Zumindest da sehe ich es am direktesten, was du noch darüber hinaus machst. Und du hast auch einen ganz tollen Podcast mit Ninia La Grande, die kleine schwarze Chaospraxis, die ich auch sehr gerne höre, diesen Podcast. Also falls ihr dann nach diesen Folgen mit Trauerschatten lieber was Lustiges hören wollt, gerne dann darüber.
Und wir sind auch nicht immer lustig und vielleicht werden wir ja auch lustig.
Das kann natürlich sein. Ich meine, das finden wir jetzt gleich in dieser Folge raus. Und anfangen würde ich aber wie immer mit der Frage, was hat dich traurig gemacht, Denise?
Also, was mich zuletzt traurig gemacht hat, darüber kann ich gerne mit dir sprechen. Und ich frage dich das nachher auch, was dich zuletzt traurig gemacht hat wahrscheinlich. Zuletzt hat mich wirklich traurig gemacht, dass ich meinen Beruf in den letzten Monaten nicht ausüben konnte, weil mich eine Krankheit ereilt hat, die sehr selten ist und die mich dazu gezwungen hat, zu Hause zu bleiben und die mich auch immer noch sehr einschränkt und das ist so ein bisschen so ein Verlust von einem Teil meines alten Ichs, was ich mir gerade so wieder zurück wünsche und wo ich auch sehe, dass es in diese Richtung geht. Und das hat mich traurig gemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass dieser Verlust, dieser Identifikation über den Beruf, den ja viele Menschen haben, diesen Bezug, dass sie denken, ich bin mein Job. Ne? Du hast ja auch vorhin gesagt, Denise bei Schauspielerin, sie ist Yoga-Lehrerin, wäre noch viel mehr. Aber dass irgendwie wir hier in unserer westlichen Welt uns so identifizieren mit dem Beruf, das nimmt einem dann, wenn man ihn nicht mehr ausüben kann, eine Menge von sich selbst. Man hat so das Gefühl, gerade ist ein Teil von mir gegangen. Und darüber war ich zuletzt traurig, aber auch durch diesen Verlust, den ich eben erlebt habe, hat sich ja eine Lücke aufgetan und ich konnte die Lücke aber relativ gut füllen mit anderen Dingen und sozusagen mich auch als mich selber wieder wahrnehmen. Und ich glaube, dass ich jetzt, auch wenn ich gerade nicht spiele, eine bessere Schauspielerin bin als vor dieser Erkrankung, die mich traurig gemacht hat, aber die mich auch hat reifen lassen. Also Trauer ist natürlich ist schmerzhaft und ich will das niemandem absprechen, auch mir selber nicht übrigens. Aber in meinem Fall war es eben auch so, dass diese Trauer sich gewandelt hat in, was ist denn da noch, was ist gerade noch schön? Und ich glaube, dass man ja so viele Phasen durchläuft in so einem Moment. Und das ist ein Moment, eben eine Phase, zu sagen, ich bin ja mehr als nur mein Job.
Da sprichst du was an. Ja, es ist auch so spannend, weil ich tatsächlich bisher alle meine Gäste so angekündigt habe mit, was sie machen, eben weil es ja ein Teil der Identifikation ist, so um Leute auch irgendwie miteinander zu verbinden, so, ah, okay, die Person macht das und das und die Person macht das und das und man wird ja auch von außen dann auch irgendwie in so bestimmte Schubladen gesteckt oder mit bestimmten Labels versehen und das ist auch so krass, weil, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, man ist ja viel mehr als das, was in irgendwelchen Biografien stehen.
Und wenn man nämlich einen Teil dessen verliert, was immer so hervorgehoben wird, dann hat man das Gefühl, bin ich überhaupt noch? Also das ist dann wirklich fast eine Trauer um ein Stück seiner selbst sozusagen, was man dann einfach nicht mehr erfüllen kann. Und das hat auch so ein bisschen kapitalistische Züge, dass man alles sein muss. Also genau, und wenn man dann diese Identifikation einfach nicht mehr hat oder gerade das Gefühl hat, ich kann damit gerade nicht dienen, dann hat man auch das Gefühl, ich hab einen großen Verlust erlitten. Und das hat mich eben zuletzt traurig gemacht. Aber das ist vielleicht nicht das, was man so erwartet, wenn man die Frage gestellt hat, was macht dich gerade traurig? Oft denke ich bei Trauer natürlich auch an den Verlust von Menschen. Ich denke aber auch an den Verlust von dem Gedanken. Jetzt habe ich gerade, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber jetzt gerade ist ja das Lied Du bist gut genug von Blumenfeld so krass angesagt. Und die Trauer darüber, dass wir oft das Gefühl haben, wir sind nicht mehr gut genug, dass wir uns daran erinnern müssen, dass wir gut genug sind, die ist eben auch nicht zu unterschätzen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, dass AI oder KI so viel übernimmt und wir das Gefühl haben, wir müssen damit konkurrieren, dann kommt auch so eine Trauer und so eine komische Nostalgie, die, ich mache dicke Anführungsstriche, ihr könnt es ja nicht sehen, die uns suggerieren möchte, dass früher alles besser gewesen sei, das, was ja nicht unbedingt stimmt. Aber wir haben eben oft das Gefühl, wir können damit gar nicht konkurrieren, was alles auf uns einprasselt gerade und zum Beispiel mit AI oder KI. Aber worüber warst du denn das letzte Mal traurig?
Ja, vielleicht ziehen wir das dann so von hinten nach vorne auf, wie man das sagt. Was mich zuletzt traurig gemacht hat, also ich mache ja auch sehr viele Sachen. Neben QueerMed, den Podcast und was auch immer und Buchschreiben. Und ich glaube, die letzte Traurigkeit war auch in Verbindung mit einem Job. Den ich noch bis Anfang diesen Monats hatte. Und es war so immer so meine Lohnarbeit. Und ich habe das tatsächlich, ich glaube, anders wahrgenommen, weil ich halt meinen Job nie als sowas in Anführungszeichen Wertvolles gesehen habe, wie Menschen in der Kunst oder Menschen, die halt wirklich dafür sorgen, dass wir irgendwie einkaufen gehen können, dass die Lebensmittel da sind, die wir brauchen, dass Menschen aus der Gesundheitsversorgung dafür da sind im besten Fall und uns unterstützen, dass es uns besser geht. Also es ist ein einfacher Bürojob und ich habe jetzt gemerkt, nach knapp 9 Jahren insgesamt generell in so einer Branche, dass oder generell in so einem Angestelltenverhältnis, dass ich wirklich so hart versucht habe, da reinzupassen in dieses System, was Menschen für mich, wie mich, also Menschen, die neurodivergent sind, ADHS, Autismus und bei mir kommen sehr viele Dinge gleichzeitig zusammen, was nochmal, glaube ich, das eine andere Herausforderung ist. Mhm. Und Ich hatte tatsächlich gestern ein Gespräch mit meiner Therapeutin, wo ich gemerkt habe, und ich bin schon sehr lange bei meiner Therapeutin und sie hat auch sehr viele schon miterlebt, direkt, dass ich ihr gesagt habe, ich bin so müde und erschöpft davon, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dieses System und alle, die in diesem System bleiben wollen, die wollen, dass das System weiter bestehen bleibt. Die wollen, dass Leute halt darunter zusammenbrechen, aber solange es sie selber nicht sind. Und dass ich immer wieder vor solchen Situationen gestellt werde, wo ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe mich nicht genug maskiert, wenn wir jetzt so Begriffe eben, die viele neurodivergente Menschen kennen, ich habe nicht so das Wissen, wie man sich verhält in zwischenmenschlichen Beziehungen, ich verstehe viele Dinge nicht und ich muss mir das halt erlernen, auch so diese unausgesprochenen Codes, wie man miteinander zu tun hat, sei es im Arbeitsverhältnis, sei es im privaten Verhältnis. Und es gibt Leute, die Geduld haben, aber es gibt auch viele Leute, die keine Geduld haben, gerade halt im kapitalistischen System. Und da hat eben jetzt halt so eine aktuell eine tiefe Traurigkeit eingesetzt, weil ich dann halt so gemerkt habe, ich will das eigentlich alles gar nicht und ich habe es aber trotzdem irgendwie versucht, weil ich dachte, das wäre die Erwartung an mich, dass ich alles, was ich irgendwie mache, mache ich bis zur Perfektion hin und alle sind zufrieden und glücklich und ich habe ein Dach über dem Kopf und kann irgendwie mir alleine ohne Familie irgendwie eine finanzielle Sicherheit bieten. Und gemischt war diese Trauer auch mit sehr viel Wut und Frustration so gegenüber diesen Erfahrungen. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Zulassen von Emotionen, weil ich gemerkt habe, so dass ich diese letzte Woche das gar nicht so zulassen konnte. Also das wurde mir auch gespiegelt von sehr engen Menschen, dass ich da wieder versucht habe, in einem funktionalen Modus zu sein und Angst hatte zu fühlen.
Wenn man auch ständig so das Gefühl hat, es wird einem zurückgespiegelt, dass das, wie man reagiert, also sozusagen was kommt, ohne dass du es steuerst, um in das System zu passen, dass das falsch sein kann. Ne? Also das ist ja das, was du vielleicht abgespeichert hast oder was Menschen, neurodivergente Menschen abspeichern, dass die Reaktion, die so kommt, dass die nicht gewünscht ist oder dass die nicht normal ist, dass man, in Anführungsstrichen habe ich das auch gesagt, ne? Also dass die nicht selbstverständlich ist, weil das der Begriff normal ist ja auch super schwierig. Und das gibt einem eben so eine Verunsicherung, die, glaube ich, macht, dass man relativ versteift wird. Also ich kenne das auch, dieses Gefühl, hineinpassen zu wollen und irgendwie unterbewusst sich immer zu fragen, ist das, was ich jetzt mache, richtig? Werde ich so anerkannt? Und das ist das Schöne am Künstlerinnen-Dasein, dass Leute, egal ob neurodivergent oder eben nicht diagnostiziert, immer sagen, Künstlerin, ach, sie ist Künstlerin. So, das ist auch so ein bisschen so ein Ausweg, den man sich nehmen kann, weil die sind halt ein bisschen verschroben und die machen halt so Sachen, die ist Künstlerin, ne? Und ich glaube, bei mir in der Familie gibt es halt auch sehr viele Menschen mit diagnostizierter ADHS. Meine Tochter hat auch ADHS und Autismus. Ich habe mich nie diagnostizieren lassen, ich weiß es nicht. Aber bei mir in der Familie gibt es das häufig und es gibt auch eine Person, die eben diesen Weg des Künstlers gegangen ist, der bildender Künstler geworden ist und die sich so damit quasi geflüchtet hat, auch, glaube ich, manchmal in so eine Welt, in der das Funktionieren nicht so sehr gefordert wird. Natürlich muss man als Schauspielerin komplett funktionieren. Ne? Man muss ja irgendwie vom Spielen ganz abgesehen, man muss pünktlich zum Drehen kommen, zu den Kostümproben, man muss mit vielen Menschen reden, man ist gefordert zu Zeiten, wo andere schlafen. Man ist dazu aufgefordert, auch die ganze Zeit Dinge zu tun. Man muss Abläufe wissen, wie zum Beispiel, wo Marken gelegt werden, auf die man treten muss, wenn man spielt. Man kann nicht einfach aus dem Licht tanzen. Man muss so viele Dinge beachten, ganz abseits vom Spiel. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, das Strange auf den Beruf zu schieben, so, oder ja, und man hat auch die Möglichkeit, eben verschiedene Dinge zu machen, was neurodivergenten Menschen auch manchmal kommt drauf an, was man hat, aber bei ADHS ist es manchmal so, dass einem das entgegenkommt. Und ich verstehe das total, den Verlust und diese Trauer. Und es ist natürlich auch so, wenn das dein Brotjob war, wie das ja bei mir mit der Schauspielerei auch ist, es ist natürlich auch eine prekäre, wird dann auch vielleicht manchmal zu einer prekären Situation, dass man einfach denkt, wo kommt jetzt die nächste Kohle her? Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. So ganz abseits davon, dass man bestimmt eine tiefe Trauer empfindet, nicht dazu zu passen, so, weil wir sind eben soziale Wesen und wir wollen ja von anderen geliebt werden. Ich glaube, dafür sind wir auch auf der Welt. Egal wie komisch wir uns verhalten, ist das Bestreben, dass man gesehen wird, dass man geliebt wird, und da machen manche komische Sachen. Und aber ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und das ist natürlich so, wenn man so merkt, okay, jetzt bin ich daran gescheitert, weil ich das nicht mehr kann oder weil die mich nicht mehr wollen oder weil ich das nicht mehr will. Das ist natürlich nicht nur die Trauer um den Verlust des Berufes, sondern das ist auch die Trauer um den Verlust der Gemeinschaft und des Dazugehörens, dass man erstmal so wahrnimmt. Also, glaube ich.
Ich sehe das bei vielen Punkten, also ich sehe das sehr ähnlich, wie du es beschrieben hast, ne, mit dieser Thematik von ADHS, Autismus, generell Neurodivergenz und diesen Wunsch, so dazuzugehören. Ich glaube auch, dass es ein bisschen resoniert mit dem, was du vorhin gesagt hast, und das wollte ich auch eigentlich ergänzen, weil du das so aufgeteilt hattest, so diese Trauer, die du jetzt hast im Vergleich zu der Trauer bei der Verlust eines Menschen. Aber du bist ja auch ein Mensch und du hast ja auch darüber gesprochen, yeah, dass es ja ein Verlust ist zu deinem früheren Ich, was ja auch ein Teil von dir ist, zu dem du jetzt einen anderen oder einen neuen Zugang hast. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ähnlich bei mir, dass ich irgendwie so auch durch diese Jahre, die ich jetzt verbracht habe mit QueerMed, also das war ja auch so vor einem knappen Monat ist ja die Organisation, die ich gegründet habe, 5 Jahre alt geworden. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert, neben dieser eigentlichen Lohnarbeit oder Brotjob oder wie auch immer. Und dass ich irgendwie jetzt nochmal realisiert habe, wie lange ich versucht habe, in diesem System zu funktionieren und mir selber, glaube ich, nie ehrlich genug war, dass ich das eigentlich nicht machen wollte, sondern immer dachte so, ich muss das machen, weil meine Familie dachte so, ich muss irgendwas Anständiges machen. Und meine Familie hatte so eine sehr starke Meinung gegenüber KünstlerInnen und alles, was in diesem Bereich dazugehört, dass es nicht sicher ist, dass die Leute komisch sind, dass man eine Familie damit nicht ernähren könnte und sowas.
Sie haben recht. Und
das werden wir eh niemals hören. Und ich würde das auch ein bisschen bestreiten. wir wollen auch den angehenden SchauspielerInnen und KünstlerInnen natürlich die Hoffnung da behalten, dass es bestimmt möglich ist,
na,
nur
klar,
eben in diesem kapitalistischen System, wo sich natürlich KünstlerInnen auch bewegen. Es ist ja nicht so, als würden sie sich abseits des Kapitalismus bewegen. Aber ja, dass ich halt mir selber dieses KünstlerInnen-Sein nie zugetraut habe und das jetzt in den letzten Jahren immer stärker ausgebrochen ist, dass ich das halt auch zeigen wollte und mich auch ausprobieren wollte in der Lyrik, im Schreiben von Prosatexten, in der Fotografie und so vielen anderen Sachen. Und ich meine, jetzt schreibe ich ja ein Sachbuch, was ja jetzt nicht unbedingt sofort künstlerisch eingeordnet werden würde. Aber dass ich da halt auch irgendwie so um mich irgendwie auch trauere und merke so, okay, das war eine alte Version von mir, die halt wirklich dachte, so wenn sie es einfach nur sich hart genug anstrengt, dann wird es irgendwie klappen. Und das ist auch irgendwie so.
Dann wird es klappen, sozusagen in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, kann das Wort noch nicht mal sagen, kapitalistischen Gesellschaft zu funktionieren, meinst du? Oder?
Genau. Aber dann ist es halt auch so, ne, mit diesen, ja, dass wir auch Labels dafür haben, mit dieser Neurodivergenz, dass wir ja irgendwelche Kategorisierungen haben, Pathologisierung von Menschen, die jetzt anders sind. Und natürlich Medien auch versuchen so zu sagen, hey, das sind Superpower und wie kann man das verwenden für die Arbeit oder wie Personaler irgendwie darauf achten sollen. Ich lese manchmal solche Artikel oder zuletzt war es ja auch irgendwie Heidi Klum, die natürlich auch mit so einer Aussage wie so, ja, ADHS ist meine Superpower, da natürlich halt auch vieles nicht aufdecken lässt, wo halt eben Leute wie ich halt verzweifeln im System, sei es halt eben diese starren Strukturen, ne? Es wird vorgegeben, wie du zu arbeiten hast, wann du zu arbeiten hast, dass deine Performance immer die gleiche Art und Weise ist, dass du Gesichter lesen kannst, dass du Emotionen lesen kannst, dass du, auch du hast es mit diesem Pünktlichsein erwähnt. Dazu kommen ja noch viele andere Sachen noch so an anderen Lebensrealitäten. Es ist ja nicht nur meine Neurodivergenz. Ich meine, ich hatte ja auch diese Anforderungen im Aufwachsen hier, wo mir immer wieder gesagt wurde, so, ah, okay, wo kommst du eigentlich her? Aber dafür kannst du ja gut Deutsch. So, weil sobald Leute meine Namen kannten und gerade im Schulsystem war es halt nochmal was anderes, wo dieser starke Fokus darauf war. Und das kann man ja auch nicht komplett ablegen. Das ist ja auch alles hat irgendwie, wie man aufgewachsen ist, unter welchen Voraussetzungen, wie man das Aufwachsen vielleicht der Eltern miterlebt hat oder das Leben hier miterlebt hat. Das sind ja auch alles Spuren, die in einem drinne stecken. Und ich merke immer wieder, dass ich mich auch selber pausieren muss und merken muss, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Sorgen oder Ängste habe zu etwas, was jetzt gerade passiert, dass ich mich dann auch selber hinterfragen muss, okay, hat es jetzt was damit zu tun, was jetzt aktiv passiert oder sind es vielleicht doch irgendwie Spuren und Nachwirkungen von früher, weil ich irgendwie bestimmte Sachen gelernt habe, wie du hast den Song erwähnt, den ich auch schon ein paar Mal rauf und runter gehört hatte.
Du bist gut genug, dass ich singe ihn jetzt nicht. Du bist gut genug. Ja.
Genau, da. Genau, dass man ja auch damit aufwächst und das prägt ja auch einen sehr häufig, ob man sich für Jobs bewirbt, ob man selbst bei Social Media, ob man irgendwelche Sachen postet oder nicht oder ob man dann verzweifelt, weil da könnten Tippfehler sein oder die Leute könnten das schräg finden oder nicht gut genug. Mhm. Und ja, das sind halt alles so, wie schade das eigentlich ist, so wie viel wir auf uns draufladen.
Ja, und wie viel auch auf uns draufgeladen wird, ne? Wenn du jetzt Social Media ansprichst, wir werden ja so oft auch mit wirklich Boshaftigkeit überschüttet, wenn wir uns zeigen. Und das ist natürlich das Internet und aber auch mittlerweile ist es auf der Straße so. Und wenn du mich fragst, jetzt abseits von meinem Persönlichen, worüber ich sehr trauere, ist halt auch die Tendenzen, die sich in Deutschland gerade zeigen, der EU-Beschluss, wo Leute im Parlament, da im EU-Parlament aufstehen und rufen "Send them back" und sich freuen darüber, dass wirklich diese Abschiebungsgesetze nochmal verschärft wurden. Dann, dass man sieht, dass Menschen auf der Straße angepöbelt werden. Diese ganzen Schritte, die mir auch so zeigen, ich bin noch weniger behütet, gerade als in den 90ern. Und du hast vorhin gesagt, du bist so erschöpft davon, performen zu müssen. Und ich habe in so einer Rede, die können wir auch verlinken, wenn du willst, ich habe die irgendwann mal gepostet auf Instagram, da ging es um diese Stadtbilddebatte. Und die habe ich begonnen mit den Worten, ich bin so erschöpft. Und ich bin wirklich erschöpft von dieser Weltlage und von der gefühlten Machtlosigkeit, die wir haben. Und ich bin nicht nur erschöpft, ich bin auch traurig darüber, wenn du mich fragst, wie Leute so voller Abwertung anderen Menschen gegenüber sein sind. Also ob auf Social Media oder im öffentlichen Raum, dass wir einfach andauernd aber gespiegelt bekommen, auch wenn wir dieses Lied jetzt schon wieder zitieren, andauernd gespiegelt bekommen, dass wir nicht gut genug sind. Und zwar nur aufgrund unseres Namens oder aufgrund unserer Hautfarbe oder aufgrund unserer Behinderung oder aufgrund irgendeines äußeren Merkmals niemals gut genug sein können für diese von Hass erfüllten Menschen. Und dass es diese Menschen gibt, das macht mich super traurig. Und dass da Leute aufstehen, die wichtige Ämter haben und sich freuen darüber, dass Kinder und ihre Familien zurückgeschickt werden sollen in Ländern, in denen sie eventuell ihr Leben verlieren, das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann und was mich auch tief traurig macht, so eine Entwicklung zu sehen, weil ich ja eigentlich immer gedacht habe, wir können auf das Gute im Menschen vertrauen. Aber zum Beispiel, ich habe ja dazu aufgerufen, und da auch da weiß ich nicht, wann ihr das hier hören werdet, aber die WM zu boykottieren. Mir war klar, dass niemand das machen wird. Aber dass so Menschen, die man schätzt, die auch politisch wertvolle Dinge sagen, so, dass sie ganz selbstverständlich Fußball gucken und über die Spiele sprechen und über die Spieler, ohne ein Wort über die Situation, die natürlich auch in Katar, natürlich auch in Russland stattgefunden haben und jetzt aber in den USA aktuell, und wir reden ja über aktuelle Sachen, stattfinden und die Chance sich entgehen lassen, ein Exempel zu statuieren und zu sagen, ich guck da jetzt einfach nicht, und uns als Gemeinschaft zusammenwachsen lassen können in so einem Moment und sagen können, wir haben halt eine Power und die einzige Power, die wir im Kapitalismus haben, ist unser Konsumverhalten. Wenn wir dann aber trotzdem weiter die Dinge konsumieren, ohne ab und zu mal einen Mecker-Post auf Social Media hinterlassen und es nicht aushalten, eben mal nicht über Fußball zu reden oder das mal nicht zu gucken und zu sagen, hey, ich boykottiere das jetzt. Mögen alle Spieler und Spieler, das sind ja nur Spieler, mögen alle Spieler dahin gehen. Mir ist egal, ob Schiedsrichter irgendwie dann nicht das Spiel pfeifen dürfen. Mir ist es egal, wie die Arbeitsbedingungen, mir ist es egal, wie viele Tickets, keine Ahnung. All diese Dinge zu ignorieren und sich selber nicht mal für diesen kleinen Verlust, über den man dann ja auch traurig sein kann, was ich verstehe. Ich kenne Menschen, unter anderem mein Bruder, die riesige Fußballfans sind. Wenn man das noch nicht mal schafft, zu sagen, ich verzichte jetzt darauf, um wirklich mal was zu verändern, dann habe ich irgendwann, denke ich so, wo sollen wir anfangen? Also das macht mich sehr traurig, dass es so keine Konsequenzen gibt für uns also es gibt Konsequenzen für uns als Gesellschaft, aber dass wir keine Konsequenzen ziehen. So in solchen Situationen, ja.
Da sprichst du auch so viele Punkte wieder an, wo ich versuche anzuknüpfen. Das ist natürlich auch, finde ich, nochmal so eine Sache, gerade halt mit Menschen in der Öffentlichkeit, wo ich jetzt uns beide sehen würde und auch viele andere, die dann auch zeigen so, hey, ich gucke mir jetzt irgendwie Fußball an oder habe irgendwie eher einen positiven Bezug dazu. Dass es, glaube ich, vielen Menschen in der Öffentlichkeit nicht klar ist, dass es natürlich halt auch andere Leute beeinflussen kann. Gerade halt, wenn man irgendwie, ne, auf Social Media, das ist ja nun mal auch ein Ort, wo sich Leute beeinflussen lassen. Und dann natürlich halt hat es einen Einfluss, ob wir jetzt irgendwie kritisch sagen, so hey, das mit der WM, mit der FIFA, das ist ultra problematisch und das ist schon seit Jahrzehnten ultra problematisch. Und wir können das in der Gesamtheit von diesem konkreten Beispiel können wir da nicht drüber hinwegsehen? Oder was heißt das, wenn Leute dann drüber hinwegsehen und dann sagen so, ja, ich will das aber gucken? Und ich glaube, das ist so, das erinnert mich auch an so viele andere Themen, sei es jetzt irgendwie Fleischkonsum, dass da Leute, also ich nehme es wahr, als sehr forsch, dass sie dann so eher forsch, vielleicht schon aggressiv oder genervt reagieren, wenn man dann sagt so, ja, okay, es geht ja vielleicht nicht nur direkt um den Fleischkonsum, sondern unter den Bedingungen, wie das alles stattfindet, dieses ganze System. Und das ist ja auch, ne, bei Fußball ist ja nicht Fußball das Problem, sondern eben das ganze System ist das Problem. Und ja, ich meine, ich kenne es halt auch von mir selber und halt auch, das ist ein häufiges Thema in bestimmten Sphären der queeren Community, eine bestimmte Autorin mit transfeindlichen Aussagen, die immer noch ein Buch hat und Filme an den Filmen verdient und was auch immer da mitproduziert wird, wo ich immer noch so viele Leute sehe, die das teilen, die irgendwie da zu diesen Parks hinfahren, die sich die Filme immer weiterhin angucken, Produkte, Merchandise konsumieren. Und ich mich dann auch frage so, okay, wie kann das halt in dieser Gleichzeitigkeit passieren? Und warum sich Leute dann halt entscheiden, zu sagen so, nee, mir ist mein Wohl und meine Freude gerade am allerwichtigsten. Und ich sehe darüber hinweg, wie vielen Leuten das Leid bringt. Oder ich sehe darüber hinweg, dass eine bestimmte Autorin ihr Geld, was sie verdient, dann halt für transfeindliche Politik einsetzt. Und das Gleiche ist natürlich auch, wo du Politik auch angesprochen hast. So, ich frage mich wirklich so, auch was du am Anfang gesagt hattest, dass Leute immer wieder sagen, so früher war alles besser. Vielleicht gab es früher auch nicht Social Media und wir waren nicht immer wieder in der Lage, alles innerhalb weniger Klicks rauszufinden, was alles gleichzeitig passiert.
Wir waren anders informiert einfach, ja.
Verzögert einfach auch, was wo passiert und wie wir davon erfahren.
Ja, und das hat ja auch zwei Seiten, ne? Dafür haben wir verschiedene Perspektiven auf Dinge, die jetzt sich aber wieder verwirren. Und da bin ich jetzt schon wieder bei KI. Ich will da auch gar nicht so dagegen wettern. Ich glaube, das ist auch ein Moment, immer noch ein Moment, wo man das mal so beobachten kann, obwohl Leute, die ja in der Branche arbeiten, auch so sagen, wir müssen wirklich vorsichtig damit sein. Aber dass wir zum Beispiel sehen, also in der Kunst oder in der Musik, dass so Leute, echte KünstlerInnen irgendwelche KI-Künstler featuren jetzt oder und weil die halt so abgehen und dass diese KI-KünstlerInnen, die muss ich glaube ich nicht, also diese KI-Dinger, dass die unter Vertrag genommen werden von Plattenlabels und so, das ist eben auch eine Trauer um den Verlust der Kunst eigentlich und um den Verlust der menschlichen Kunst. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt über Fußball sprechen oder über Fleischkonsum, wie du gerade gesagt hast, und du sagst den Leuten, ich nehme dir jetzt, die haben das Gefühl, wir nehmen denen jetzt das Steak weg oder den gemeinsamen Fußballabend mit ihren Jungs und so, ne? Dann haben sie auch, glaube ich, das Gefühl von Trauer und auch dieses Nostalgiegefühl, was ich auch habe, was irgendwie, ja, so eine Traurigkeit auch mit sich bringt, dass wir haben uns früher keine Gedanken über solche Sachen gemacht, so, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wogegen wir auch gerade so ein bisschen kämpfen, dass Menschen verstehen, dass es nicht darum geht, ihnen etwas wegzunehmen, sondern ihnen etwas dazuzugeben. Durch das Wissen, was wir erlangt haben, dass wir ihnen nicht zum Beispiel Worte wegnehmen, sondern dass wir ihnen dazugeben, dass sie empathischer mit Menschen sind, dass sie verstehen, was die Worte bedeuten, dass man lernen kann, okay, ich kann Fehler machen, aber ich kann den auch wieder ausbügeln und ich kann ein anderes Wort zum Beispiel benutzen, wenn ich jemanden aus Versehen beschimpft habe, das kann ich ja alles lernen. Aber alle haben immer Angst, es wird ihnen was weggenommen. Und ich glaube, dass da so eine große eigentlich Trauer dann auch drin liegen kann für diese Menschen, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann und dass sie so das Gefühl haben, sie seien jetzt die Opfer. Da müssen wir, Alice war ja bei dir im Podcast auch, ihr neues Buch mal empfehlen, die ja auch übers Opfer, über den Begriff Opfer nachdenkt. Genau, und das ist das irgendwie, was wir vielleicht auch sehen müssen und vielleicht dann auch einen besseren oder einen anderen Umgang damit finden, mit Menschen zu sprechen. Also nicht, wir sind halt alle auf einem anderen Stand, was irgendwie so die Awareness für verschiedene Dinge mit sich bringt, aber wir haben alle gemeinsam, dass wir gerne an Dingen festhalten, die mal so waren und die mal schön waren, wo wir schöne Erinnerungen dran hatten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Cola-Kracher oder brauner Bär, das Eis oder so. Und dann, wenn es das dann nicht mehr gibt oder den gemeinsamen Fußballabend mit den Chips irgendwie oder, keine Ahnung, in der Kneipe, in der wir immer sitzen. Und auf einmal ist da irgendwie so ein Despot der Gastgeber. Und das ist irgendwie traurig auch für die Leute, dass sie das nicht mehr so genießen können. Ich glaube, das ist das Problem. Deshalb sind viele so aggressiv, weil sie diese Trauer in Aggression verwandeln gegen diejenigen, die sie darauf aufmerksam machen, dass das, was sie tun, eigentlich nicht in Ordnung ist. Also ich möchte aber noch mein Buch, ich möchte mein Harry Potter jetzt aber noch lesen, weil ich fand das als Kind immer so toll. Und keine Ahnung, ich möchte auch mal als Hermine Granger verkleidet sein und deshalb kaufe ich mir den ganzen Merch. So, also und dann haben sie nicht das Gefühl, dass sie etwas, also sie haben dann einfach das Gefühl, dass wir denen das wegnehmen wollen. Aber wir wollen das ja nicht wegnehmen. Wir wollen ja diese Erfahrung, die wir gemacht haben, nicht wegnehmen, sondern wir wollen halt, dass in dem Moment einfach mal kurz eine Person, die einem das Ganze eigentlich weggenommen hat. Weil nicht wir haben Harry Potter weggenommen, sondern die Autorin selbst hat eigentlich das Gefühl dazu zerstört. Nicht wir haben Fußball weggenommen, sondern die FIFA und Donald Trump haben das Gefühl zerstört gerade. Und das ist traurig. Darüber kann man traurig sein, aber man kann es auch einfach annehmen und sagen, okay, wir holen uns das Gefühl zurück, indem wir einfach mal sagen, hier ist Stopp und ich kann ja meine alten Harry Potter Bücher, die ich eh schon habe, noch lesen und in der Geschichte bleiben, ich kann auch sogar meine alten Michael Jackson Platten noch hören, aber ich will jetzt immer noch supportive sein für dieses System, ne, weil das sind ja auch große Systeme eigentlich, das sind ja nicht mehr nur noch Menschen, Einzelne, sondern große Systeme, die man damit unterstützt.
Was mir auch noch dazu einfällt, auch wieder so zurückblickend zu dem, was du eingangs gesagt hast. Ich glaube, dass es vielleicht auch deshalb so ist, dass Leute so gerne daran festhalten, an die WM, an Harry Potter, an was weiß ich, dass es vielleicht auch einen Identitätsverlust heißen könnte. Also wenn man jetzt so ein krasser Fußballfan ist oder ein krasser Harry Potter-Fan. Und ich meine, ich bin als Kind auch mit Harry Potter aufgewachsen. Mein erstes damals noch in Mainz, mein Fastnachtskostüm war Hermine Granger. So, also ich habe das ja auch geliebt und dann habe ich auch irgendwann festgestellt, so, okay, aber kann ich das jetzt noch gut heißen? Vor allem, weil das, was die Autorin ja macht, mich persönlich auch trifft. Und das ist natürlich halt nochmal was anderes ist, glaube ich, wenn es Leute halt nicht direkt trifft. Also die ganzen Fans, die dann halt vielleicht eben nicht queer sind oder darüber hinwegsehen können, wie bestimmte Stellen in dem Buch ja auch problematisch sind. Das würde aber nochmal in so ein anderes Rabbit Hole gehen, wenn wir das nochmal im Detail durchgehen. Und worauf ich eigentlich zurück wollte, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass vielleicht Menschen dann Angst haben, wenn andere Menschen das jetzt kritisieren, was sie konsumieren, was aber ein Teil ihrer Identität ist, dass es vielleicht auch zu sehr dafür sorgen würde, dass sie sich selber hinterfragen müssten und sich dann fragen, bin ich ein schlechter Mensch oder was ist falsch mit mir und wer bin ich überhaupt dann noch, wenn diese Sachen dann fehlen? Und halt ähnlich so auch so zu dem Thema Beruf oder Berufung oder KünstlerInnen sein, dass es ja auch etwas ist, was wir konsumieren, was ja auch uns ausmacht. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass es dann dazu auch mitsorgen kann, dass Leute so aggressiv reagieren, weil sie sich dann halt in ihrer selbst angegriffen fühlen.
Auf jeden Fall.
Und es vielleicht auch deswegen dazu sorgt, dass Leute dann halt eben in dieser Aggression reagieren, weil es halt aus ihrer Perspektive auch viel damit zu tun hat und sie deshalb halt eher das Gefühl haben, so nicht nur ein Wort wird ihnen weggenommen, sondern ein Teil ihrer selbst oder halt sie werden dann auf einmal vielleicht doch ein schlechter Mensch sein, wenn sie dann dachten die ganze Zeit oder von der Überzeugung sind, dass man bestimmte Wörter benutzen kann, dass man das ja gar nicht diskriminierend, rassistisch, queerfeindlich oder so gemeint hat und dass sie in dieser Überzeugung sind, dass sie richtig sind, weil wer stellt sich denn gerne freiwillig als böser Mensch dar? Und das ist, glaube ich, das macht ja auch irgendwie, glaube ich, noch viel trauriger, dass man da, glaube ich, gar nicht so die Menschen erreichen kann, die man eigentlich erreichen möchte, wenn man sagt so, hey, die WM ist problematisch und wir sollten das kritisch hinterfragen, wir sollten das boykottieren. Ne? Das mit dem Fleischkonsum sollten wir auch, ne? Kurzstreckenflüge und so weiter und so fort. Dass es vielleicht aber auch die Schwierigkeit gibt, in bestimmten Themen oder bestimmten Bereichen nach guten Alternativen zu schauen. Also sei es jetzt irgendwie beim Konsum, aber sei es auch beispielsweise mit Berufen oder mit dem, was wir halt machen, um halt auch Geld zu verdienen. Und dass es ja dann vielleicht schöner wäre, wenn wir wüssten, dass es nicht so heftige Konsequenzen hat. Ich meine, du bist ja mit der Thematik deines gesundheitlichen Zustands ja auch in die Öffentlichkeit gegangen, was ja dann auch eine bewusste Entscheidung ist, mache ich das nicht? Und du erzählst ja jetzt auch so sehr viel auch auf Instagram darüber so, ne, dass du arbeiten möchtest und wie es mit den Jobs aussieht. Und ich kriege das halt auch so durch Friends mit, so wie SchauspielerInnen ihre Jobs bekommen. Und dass es ja auch schön wäre, wenn es Alternativen gäbe oder wenn es schön wäre, dass dieses System nicht darauf so fokussiert wäre, alle müssen sich diesem System beugen und alle müssen funktionieren und sobald du aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht funktionierst, bist du eigentlich im Grunde auf dich alleine gestellt, wenn du dich nicht darum vorgekümmert hast, wenn du nicht irgendwie genug Geld hattest für Rücklagen oder ein familiäres Netz hast, was dich auffängt oder. Und das ist ja auch, ja, wieder zurückführend ist auf das System, was einen wütend macht, aber auch traurig zugleich, finde ich.
Ja. Ja, ich finde zwei Sachen total interessant. Das eine ist dieses, die Identität, die wir uns selber als Konsumentinnen geben, ne? Also, du hättest mich ja auch ankündigen können, Denise, der Fußballfan, was jetzt in diesem Sinne nicht stimmen würde. Doch zu Großereignissen gucke ich auch gerne Fußball, ne? Und ich würde auch gerne gucken, wie Senegal oder so spielen. Und es interessiert mich auch. Und ich lese mir auch die Ergebnisse durch. Aber ich halte mich halt dran und gucke das jetzt eben mal nicht. Und dann mache ich stattdessen was anderes und habe jetzt hier einmal diesen Verlust. Und das fällt mir aber relativ leicht, wie gesagt, aber so Hardcore-Fußballfans, klar, das ist Teil ihrer Identität, die wir ihnen nehmen wollen. Und mit dem Fleischkonsum ist es genauso. Und da, das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich esse gerade wieder Fleisch. Und habe das aber, ich war ja ewig vegan und auch Vegetarierin. Und jetzt manchmal, wenn mein Sohn kocht, dann esse ich was davon und da kenne ich dieses Gefühl von guilty. Also ich kenne auch das Gefühl von, ich mag das gar nicht so, aber ich kenne auch das Gefühl, oh, ich mache jetzt gerade was Schlimmes, das erzähle ich lieber niemandem. Und dann habe ich aber gelernt, auch jetzt irgendwie damit umzugehen. Also zu sagen, okay, das mache ich jetzt dann auch mit einem Gefühl von, das ist jetzt gerade okay. Und trotzdem kommt das, was ich auch als Kind schon hatte, ich habe auch als Kind kein Fleisch gegessen, kommt dieses mein Brain durch und sagt so, das ist jetzt ein totes Wesen, was du isst, ne? Das ist jetzt dieser Fisch, mein Sohn hat gestern so ein Gericht aus Mali gekocht, glaube ich, mit Fischfrikadellen. Diese Frikadelle war mal ein lebendiges Wesen und das essen wir jetzt in einem Sandwich irgendwie mit scharfer Soße. Das ist komisch und das hat diesen Gedanken hatte ich schon als Kind und ich kann auch mir vorstellen, dass man so reagiert, dass man sagt, ich will den Gedanken nicht haben und du gibst ihn mir jetzt mit deinem lass mal das Fleisch essen weg. Und ich werde total sauer und aggressiv und baue mir eine Hülle um diesen Schmerz nicht fühlen zu müssen, den ich gerade erlebe mit dem Bewusstsein, dass ich ein totes Wesen esse. So, das ist ja total absurd eigentlich, das ist total absurd, dass wir das machen, dass wir töten und das dann essen. So, und da kommt mir nicht mit Biologismen und früher und die Uhr, nee, wirklich nicht, weil wir leben nicht mehr im Mittelalter oder noch früher in der Steinzeit, sondern wir leben jetzt und wir haben viele Optionen, wir haben viel Wissen über den Körper erlangt und damit können wir auch arbeiten. Aber für manche ist das halt Teil auch ihrer Identität. Ich bin zum Beispiel Köchin. Ich muss das Fleisch probieren, also ich bin keine Köchin, ne? Aber wenn man Köchin ist, dann muss man das Fleisch probieren, was man zubereitet. Oder man muss irgendwie sich auskennen mit den verschiedenen Zubereitungszeiten, Arten. Und das ist dann auch Teil der Identität. Und auch wenn man als Konsument eben das immer so gemacht hat und es auch zum Beispiel das Essen ist, was die Oma immer gekocht hat, dann ist das Teil meiner Identität. Und das hergeben zu müssen, ist halt schmerzhaft. Und dann hast du noch einmal den Beruf angesprochen. Ich bin so stolz auf mich, dass ich mich daran erinnern kann. Wow. Und ja, also das ist wirklich nicht ohne gewesen, dieses Outing, weil das ja bedeutet, dass ich erstmal in der Branche als diejenige, die nicht arbeiten kann, aufgrund einer Krankheit abgestempelt bin. Das ist also, früher hat auch niemals eine Schauspielerin gesagt, dass sie schwanger war. Die haben sich versteckt, wenn der Bauch sichtbar wurde oder so, weil dann ist man immer die Schwangere und es dauert erstmal Monate, bis die Leute checken, dass man nicht mehr die Schwangere ist. Aber ich hatte so viele Anfragen in den letzten Monaten von vielen tollen Casterinnen für viele tolle Projekte und auch Angebote, nicht nur Anfragen. Und ich musste die dann immer absagen und habe dann irgendwann keine Energie mehr gehabt, irgendwas zu erzählen. Also ich habe nicht gelogen, sondern ich habe einfach gesagt, ich kann nicht. Und dann wurde aber auch nochmal gefragt, warum denn nicht und so. Und das ist doch ein tolles Projekt. Und dann bin ich dazu übergegangen, Einzelnen zu sagen, wie es bei mir aussieht. Nämlich, dass ich gerade eine seltene Erkrankung habe, die mich dazu zwingt, zweimal die Woche zum Arzt zu gehen, Bluttransfusionen zu bekommen und so weiter. Die dann darin endete, dass ich eine Hirnblutung hatte. Das dazu führte, dass ich auf die Intensivstation kam und wirklich gedacht habe, lustigerweise, weil ich immer große Angst vor dem Tod hatte, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das okay, so, dann finde ich das nicht schlimm. Als mir dann gesagt wurde, du bist fast gestorben, Denise, fand ich das ganz schlimm und habe gedacht, ich bin so froh, dass ich am Leben bin, dass ich da bin, ich will leben, ich will nicht sterben. So, als das dann vorüber war, wurde mir das eben gesagt, ja, du bist tatsächlich fast gestorben. Und in dem Moment hatte ich aber keine Angst. Und ihr könnt mir glauben, ich habe immer Angst vor dem Tod, auch jetzt wieder. Und ich finde das auch ein gutes Zeichen, weil wir das Leben damit bejahen. Aber als ich kurz vorm Tod war, hatte ich gar keine Angst. Also das ist für mich irgendwie auch ein beruhigendes Learning gewesen, dass die dann weg war. Nochmal so als Side-Info. Aber ich habe dann irgendwann eben dieses Posting gemacht und erzählt so ein bisschen, wie es mir geht, weil ich keine Lust mehr hatte, etwas, das eben in dem Moment selbstverständlich zu mir gehört hat, eben dieser Verlust meiner uneingeschränkten Gesundheit, was ja auch schmerzhaft sein kann. Ich wollte das nicht als Geheimnis für mich bewahren, als wäre das was Schlimmes, als würde ich irgendwie was verbergen müssen. Und es war eine große Erleichterung, das zu erzählen, auch mit dem Wissen, dann kann es sein, dass ich jetzt erstmal nicht mehr angefragt werde. Und dann kann es auch sein, dass es erstmal in den Köpfen der Leute so bleibt, dass ich nicht mehr angefragt werde. Und ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich schauspielerisch auch endlich gesehen wurde und wo ich Angebote bekommen habe, die, wo es so abgeht. Also ich musste immer sehr viel auch strugglen, auch als schwarze Schauspielerin. Ich bin jetzt auch schon über 50. Und das ist irgendwie vom Alter und als schwarze Schauspielerin super schwierig in Deutschland. Und dennoch hatte ich super viele Anfragen und super viele Angebote und auch schöne Sachen. Und bin gerade an einem Punkt, wo es hätte in großen Schritten weitergehen können. Und auch das habe ich damit ja verloren sozusagen. Erstmal, weil es kann ja auch sein, dass das wiederkommt. Und da will ich auch, das ist eben auch, was bei Trauer auch in diesem Fall mit dazugehört, ist auch Hoffnung, dass es besser wird. Und genau, es war aber sehr erleichternd, einfach zu sagen, so sieht's gerade aus. Also das nicht andauernd wieder zu wiederholen und einzeln zu sagen, sondern einfach mal so raus, damit. Es hat sich angefühlt vielleicht wie ein Outing. Also das ist, kann man vielleicht nicht vergleichen, aber es hat sich so ein bisschen so angefühlt. Auch vielleicht wie, wenn man sagt, wenn man auch mit seiner Neurodivergenz zum Beispiel rausgeht, muss sich das auch ähnlich anfühlen, dass man einfach sagt, so sieht's aus. So, das gehört eben auch alles zu mir. Das ist Teil meiner Identität im Moment. Das ist, also, es kann auch wieder gehen bei mir mit dieser Erkrankung. Aber dieses, was gesellschaftlich als Makel, auch jetzt mache ich wieder Anführungszeichen, als Makel gesehen wird, Das trage ich jetzt nach außen. Und dabei hilft mir auch übrigens Social Media und dass ich sehe, dass so viele Leute sich offen zeigen, zum Beispiel mit ihrer Neurodivergenz, zum Beispiel mit ihrer Erkrankung oder so. Und das ist auch irgendwie krass anzusehen, dass man damit einfach nicht alleine ist. Und es ist super hilfreich, dass es Menschen gibt, die das machen, damit man diesen Schritt selber auch gehen kann und nicht zusätzlich dazu noch so ein Versteckspiel spielen muss. So. Und das ist eben eine Realität für viele, also jetzt nicht nur in meinem Beruf, auch in anderen Berufen, dass sie das gut maskieren müssen. Wir hatten es vorhin bei Neurodivergenz, aber auch bei anderen Erkrankungen, dass man einfach eine Maskerade spielt, damit man nicht auffliegt, damit man nicht auffliegt als Mensch. Oh mein Gott, sie ist nur ein Mensch. Ja, so ein bisschen fühlt sich das so an. Und zum Menschsein gehört eben die Trauer auch und all das, was wir so fühlen.
Aber auch, was du gerade am Anfang gesagt hast, ne, dass diese Identität als Konsumentin, da steigt mein Kopf auch schon direkt in so ein Rabbit Hole, weil viele, viele Jahre, bevor ich das alles jetzt gemacht habe, was ich jetzt mache, habe ich auch Geschichte und Archäologie studiert und mein mündliches Prüfungsthema in der Geschichte war die Entstehung der Massenkonsumgesellschaft im Deutschen Kaiserreich. Und das war auch tatsächlich die Zeit, wo Marken entstanden sind. Weil vorher war das so, du bist dann in so einen Eckladen gegangen und hast dann gesagt, du hättest gerne 250 Gramm Mehl und dann hast du einfach Mehl bekommen. Oder du hattest Zigaretten gefragt und dann hast du so, dann hatten die so riesige Kisten und die haben dir dann die Stückzahl an Zigaretten gegeben, die du haben wolltest oder haben dir dein Etui voll gemacht.
Ja, so wie heute im Loseladen.
Vielleicht nicht Zigaretten, also ich glaube nicht, dass das Konzept passen würde in diese Unverpacktläden, dass man da jetzt auch noch so Tabak so lose kaufen kann. Aber es sind ja diese Marken entstanden, weil die wollten ja herausstechen. Und natürlich halt in Deutschland war das dann halt auch solche Sachen, ne, Selterswasser, Maggi, Knorr, wie die auch alle hießen. Und diese Firmen brauchten ja diese Verbindung zu den Menschen und die mussten ja irgendwie eine Identifikationsverbindung knüpfen, dass Leute dann Produkt A kaufen, Produkt B vorziehen und so weiter. Und natürlich auch dieses ganze Marketing allgemein, also in allen Bereichen, wo du konsumierst, in welche Läden du gehst, welche Produkte du kaufst. Und das ist ja natürlich so, ne, kaufe ich jetzt Bio, kaufe ich jetzt regional, kaufe ich jetzt irgendwelche exklusiven Sachen und dass das halt auch sehr viel damit zu tun hat, wie man gesehen wird und was das mit einem zu tun hat. Und ich finde, Social Media hat positive Aspekte, aber auch vieles, was ich so ein bisschen schwierig sehe, eben halt auch so mit Konsumverhalten und wie man sich beeinflussen lässt. Und das resonierte auch so sehr wieder mit dem anderen Punkt, den du gesagt hattest, mit diesem, wenn man etwas tut, wo man sich so guilty fühlt, wo man sich schlecht fühlt. Und ich finde, das geht auch so sehr schnell einher mit Scham. Und Scham funktioniert ja auch nur, wenn eine andere Seite einen richten würde, in Anführungszeichen.
Wenn man beschämt wird.
Genau, genau. Also für Scham braucht, also du schämst dich ja nicht ganz alleine in deinem Kämmerchen so, sondern es ist immer jemand, der dafür sorgen würde, dass du dich schämst. Und das kann natürlich halt auch sein mit Sachen, die man tut, mit Sachen, die man konsumiert. Und das kann ja auch tausende Gründe haben. Aber dass man dann trotzdem dann so Gedanken hat wie, oh, das erzähle ich lieber niemandem oder das behalte ich jetzt für mich, weil man halt Angst hat, glaube ich, auch wieder dieses Gefühl zu haben, man ist nicht gut genug und man wird nur in dieser einen Version geliebt und gewertschätzt und verstanden, obwohl Menschen so komplex sein können und es können tausende andere Sachen haben. Und ich musste auch gerade daran denken, als du an so einen anderen Gedanken, und ich hoffe, diese Verknüpfung ergibt auch Sinn außerhalb meines Kopfes, also gesagt hast du so, ne, was das für dich bedeuten würde, wenn du mit deiner aktuellen gesundheitlichen Situation an die Öffentlichkeit gehst, dass du davor sehr viele Anfragen hattest und auch währenddessen, bevor du damit öffentlich gegangen bist, dass die jetzt alle weg sind und dass du hoffst, dass das irgendwann halt wieder zurückkommt, wenn es dir dann auch besser geht. Und ich mich dann frage so, aber dann ist ja auch wieder die Hoffnung da, dass man in das System reinpasst. Und ich mich frage, warum gibt es nicht da auch Leute im System, die dann sagen so, hey, okay, Denise, du kannst es jetzt nicht, aus gesundheitlichen Gründen, aber warum bist du dann halt sozusagen die Person, die ausgetauscht wird oder die Person, die dann im Casting nicht berücksichtigt wird? Ja. Warum hinterfragt man dann nicht die andere Seite? Warum sagt man dann nicht so, hey, okay, was könnten wir denn an anderer Stelle ändern? Könnten wir das Drehbuch verändern? Könnten wir das irgendwie so bauen, dass wir dann sagen, oder vielleicht Projekte einfach vorziehen, nachziehen, dass wir sagen so, hey, wir wollen aber ganz spezifisch dich und wir wollen das jetzt machen.
Stimmt.
Und warum ist es dann wieder das Individuum, was dann sich darum kümmern muss, dass es wieder ins System passt? Und das frage ich mich halt. Und vielleicht fehlt mir da auch einfach die Expertise und vielleicht sind das auch wieder so systemische Sachen, die nicht nur von einer einzigen Produktionsfirma entschieden werden können, dass man sagt, so, hey, wir drehen jetzt alles um für die Person und wie viel Geld da zusammenhängt und. Aber dass ich mich dann auch frage, so, warum müssen wir uns dann wieder ändern? Und warum geht es nicht andersrum?
Das ist irgendwie genau, weil du hast gerade gesagt, wie viel Geld daran hängt, so in so einem Nebensatz. Und das ist genau das Problem. Das sind einfach ökonomische Gründe. Fast immer, weil ich könnte ja drehen, wenn man dafür sorgen würde, dass irgendwie nur wenige Leute im Raum sind, wenn ich zu meinen Terminen gehen kann, ich könnte ja, und ich bin ja auch nicht alleine sozusagen in einer speziellen Situation als Schauspielerin, es geht ja ganz vielen so, wenn die Bedingungen geschafft werden würden, dass ich so arbeiten kann, könnte ich ja arbeiten. Das ist ja wäre ja gar kein Problem. Aber ich kann davon ausgehen, dass diese Bedingungen nicht geschaffen werden, aufgrund von, ja, eben davon, dass die Produktionsfirma ihr Geld zusammenhalten muss. Und wir leben eben immer noch, und darauf führt eigentlich immer alles zurück, in diesem kapitalistischen System, das uns bestimmte Dinge aufdrückt und immer das Individuum hinter den Erhalt des Kapitalismus stellt. Also immer die, ja, Menschen eigentlich, nicht nur das Individuum, sondern die Menschen stehen eigentlich immer hinter dem Erhalt des kapitalistischen Systems, dass die Produktionsfirmen funktionieren und so weiter. Und da hast du total recht, ne? Warum ist es nicht so? Also ich bin gerade jetzt auf die Idee gekommen, dass klar, es könnte eine coole Produktionsfirma um die Ecke kommen und sagen, hey, wir haben hier diesen Film und wir sehen dich da. Und ich übrigens habe ich auch mit einer Casterin gesprochen, die gesagt hat, was können wir tun? Also ne, die sogar gesagt hat, ich gehe jetzt noch nicht aus damit, was du mir jetzt hier gerade erzählst. Wir warten noch mal ein bisschen. Und ich habe dann aber gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil ich will die auch nicht in Gefahr bringen. Und da ging es natürlich auch darum, dass ich wollte, dass die Produktionsfirma einen reibungslosen Ablauf hat. Aber die hat das genauso gesehen, die Casterin. Lass uns irgendwie mal gucken, wie das mit dir weitergeht und so lange abwarten. Letztendlich hätte ich das nicht machen können, weil dann kam ja noch die Hirnblutung. Aber der Gedanke, den du da hast, der ist total wertvoll. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu diesen Läden, die es früher gab, wo sich dann Marken gebildet haben und dann natürlich auch Werbung für die Marken, die mich in meiner Kindheit total versaut hat. Ich kann dir da noch einiges vorsingen an Liedern, die ich in der Werbung gehört habe. Aber das ist mir eingefallen, dass meine Mutter hat ihren Nudelsalat niemals einfach nur mit Mayonnaise gemacht, sondern mit Miracle Whip. Nicht etwa mit Miracle Whip, sondern mit Miracle Whip. Und das macht einen großen Unterschied, muss ich jetzt sagen. Ja.
Aber das ist nur die Sache, ne? Was das halt ausmacht, solche Marken. Und das ist ja auch so dazu gehört, so ja, mein Nudelsalat mache ich nur damit und nicht mit allem anderen.
Genau, genau. Mit dem, mit dem wundersamen Whip. Mir ist übrigens gerade erst aufgefallen, dass es ja gar nicht Miracle Whip heißen kann.
Aber ich glaube, in der deutschsprachigen Werbung hieß es doch, dass sie Miracle Whip dazu gesagt haben. Glaube ich nämlich schon.
Ja, wahrscheinlich war das genau so. Und das ist ja sowieso interessant, wie wir dann auch englische Begriffe einfach eindeutschen, so ohne Rücksicht auf Verluste. Ist halt unser Produkt, ne? Dem sprechen wir auch mit unserer Sprache. Aber die Deutschen lieben es ja irgendwie auch fremdsprachige Begriffe zu benutzen. Das ist ja auch irgendwie schick. Aber sie wollen trotzdem im Moment einfach wieder zu deutsch sein. Und alles, was auch noch deutsch ist, wie zum Beispiel wir beide, darf nicht dazugehören. Und das macht mich auch ganz schön traurig. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, wir gehören genauso zu Deutschland wie Miracle Whip.
Das kommt so auch in die Shownotes. Wir gehören genauso zu Deutschland wie Miracle Whip. Vielleicht bei einer unserer Reden. Ich habe bisher noch nie eine Rede auf einer Demo gemacht, aber vielleicht, wenn du die nächste Demo-Rede machst, kannst du das ja dann auch sehr gerne bringen. So, ich gehöre genauso zu Deutschland wie Miracle Whip und dann vielleicht noch ein paar andere Marken und auch mit diesen Liedern zu den Werbungen. Ich habe das ja als Kind nur konsumiert. Ich war ja so am Fernseher und diese ganzen Werbeslogans und sowas und das hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel und diese ganzen Sachen, das kann ich einfach so alles.
Ja, wir alle. Da gehen gleich Bilder auf. Ich meine, wir haben ja sogar Werbungsraten gespielt.
Ja.
Also, da kann man mal sehen, in was für einer Welt wir aufgewachsen sind, dass wir Werbung erraten haben.
Wofür könnte die Werbung sein? So.
Ja, genau. Und dann auch das irgendwie klassische Lieder, dass wenn ich das höre, dann kommt immer sofort Bon Duell ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Ist einfach versaut. Das kann ich jetzt nicht mehr hören als normales Lied. Und das ist unsere Realität. So sieht's nämlich aus. Aber weil du gerade gesagt hast, du schreibst gerade ein Sachbuch. Ich war noch über eine Sache traurig. Und dann haben wir schon eine Stunde gesprochen eigentlich?
Ja, so Pi mal Daumen.
Kann ich das noch erzählen? Oder?
Na, natürlich. Also ich mache jetzt keinen harten Cut.
Okay, ich war halt über eine Sache wirklich traurig. Ich habe nämlich auch ein Buch geschrieben über meine Erkrankung und also angefangen zu schreiben. Ich habe 280.000 Zeichen. Das sind, glaube ich, 150 Seiten bisher und suche gerade eine Literaturagentur dafür. Und es ist meine Biografie, die sich, oder es sind Teile meiner, so eine Art Memoir, Teile meiner Biografie, die sich so entlanghangeln, auch an dem Krankheitsverlauf. Und wir haben überhaupt nicht über das, über medizinische Geschichten erzählt, was ich ja eigentlich aufdrängt gerade, wenn wir beide uns treffen, dass wir auch mal einmal ganz kurz in diesen medizinischen Sektor gehen. Ich habe auf jeden Fall davon berichtet, wie es mir damit ergeht und was für Dinge passiert sind und aber ganz, ganz viel auch zurückgeschaut in meine Kindheit und in meine Jugend. Und da sind wahnsinnig verrückte Dinge zutage getreten, die mir wirklich zeigen, dass ja, deutsche Geschichte in uns allen lebt. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend geworden eigentlich. Und da habe ich eine Absage bekommen von einer Literaturagentur. Das hat mich richtig traurig gemacht, weil ich gedacht habe, es geht ganz einfach. Ne? Das ist ja auch ein, also ich habe eine ganz wertschätzende und tolle Absage bekommen, aber ich habe gedacht, dann werde ich jetzt halt Autorin. Ne? Das geht easy und schreiben liegt mir. Und ich habe super viel und super schnell geschrieben und anscheinend auch schön, was mir auch irgendwie wiedergespiegelt wurde, so dass man es gerne liest und dass es gut funktioniert, aber eben nicht gut genug für eine Literaturagentur. Darüber war ich traurig, dass es nicht einfach geht. Als letztes. Dass ich nicht sofort weitermachen kann mit einem fetten, mit einer tollen Literaturagentur, mit einem fetten Vorschuss von einem Verlag und so. Also falls ihr in der Branche seid, meldet euch gerne bei mir. Ich bin noch auf der Suche. Genau. Und das wollte ich gerade sagen. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, das wollte ich einfach nur noch mal kurz loswerden. Als kleines Ding. Genau, nein, du schreibst ein Sachbuch, unmedizinischer, darüber haben wir nicht gesprochen. Was mir noch eingefallen ist, dass ich war ja 3 Monate im Krankenhaus. Und in diesen 3 Monaten habe ich natürlich enge Beziehungen zum Pflegepersonal aufgebaut. Und jetzt kürzlich, also vorgestern, war ich nochmal zu einer Kontrolle, das war eine Kontrolluntersuchung quasi meines Knochenmarks da. Also mein Knochenmark wurde untersucht und da habe ich nochmal eine Nacht auf der Station verbracht, auf der ich diese 3 Monate war und habe auch sehr lange mit einer Pflegekraft gesprochen, die wohl noch nicht so lange da ist, glaube ich erst ein halbes Jahr oder so. Und die hat gesagt, dass sie sehr traurig war jetzt die ganze Zeit, weil auf der Station super viele Leute in einer Nacht gestorben sind. Und sie hat gesagt, sie hat gesehen, dass den anderen Pflegekräften eben nicht so krass ging, dass es ihnen nicht so stark zugesetzt hat, weil sie schon häufiger Menschen haben sterben sehen. Und ich frage mich auch, ob dieses Gefühl von Trauer, ob sich das abnutzt, so wie aus Selbstschutz, dass man sich sozusagen einen Panzer zulegt, um Sachen nicht mehr so doll zu fühlen, weil man sie andauernd fühlen muss. Und die haben, glaube ich, auch Supervision, aber nicht so regelmäßig und auch gar keine Zeit so richtig dafür, zu solchen Terminen zu gehen. Und das ist ja eine tierische Belastung, die sie haben. Und da musste ich auch wirklich kurz mal innehalten und darüber nachdenken, wie das eben für diese Pflegekräfte so ist, wenn sie neu in diesen Beruf geworfen werden und das eben noch nicht so ist, dass sie diesen Schutzpanzer aufgebaut haben. Ja.
Da hast du sehr viele Themen aufgeworfen. Gut, dass ich immer mitschreibe, weil ich wollte doch eigentlich noch was ganz anderes sagen. Zu den Jingles, ja, das ist ja auch nicht nur mit Marken, das ist ja auch da wollte ich jetzt, da komme ich am Ende nochmal zu Serien und Filmen, dass wir bestimmte Filme ja dann auch so, ne, sei es jetzt, wir hatten von Harry Potter gesprochen, alle kennen irgendwie oder sehr viele kennen das Intro, sobald es anfängt, wissen direkt, worum es geht. Das kann natürlich auch bei Serien sein, irgendwie, weiß ich nicht, Friends, How I Met Your Mother. Dazu komme ich später nochmal, dieser andere Zwischeneinschieb zu dem Thema Buch. So ging es mir ähnlich. Als ich nach einer Literaturagentur gesucht habe, kam auch eine sehr wohlwollende Absage mit so, ja, das ist ein tolles Thema, aber nicht Mainstream genug so. Weil das Sachbuch, was ich ja schreibe, soll ja um Trauer gehen, aber es soll halt nicht so ein heilsames, wohlwollendes, oh, guck mal, jetzt müssen wir uns einfach alle lieb haben und du musst dich doch hart genug anstrengen und du musst dann doch irgendwie diese altbackenen Trauerphasen durchgehen und dann wird das alles schon gut. Deshalb fühle ich mit dir. Und ich drücke dir auch die Daumen, dass es da dazu klappen wird, was das angeht. Und zu diesen Erfahrungen, die du geteilt hast, halt auch eben mit dem Krankenhaus. Und da kommt dann wieder der Einstieg von vorhin. Da musste ich tatsächlich dran denken, ich hatte bisher nicht solche Gespräche, aber ich musste tatsächlich daran denken, als ich die neue, dieses neue Auferleben von Scrubs gesehen habe. Da gibt es ja jetzt sozusagen, spielt das irgendwie gefühlt 20 Jahre später oder sowas, diese Neuaufmachung. Und ich hatte mir das angesehen und ich fand das sehr spannend, so wie bestimmte Themen da auch wieder aufgetaucht sind. Und da gab es auch diese eine Folge, wo dann, ne, da war dieser alte Cast von Scrubs, die aber jetzt sozusagen eher eine lehrende Perspektive, eine Position eingenommen haben. Und es gibt so einen neuen Cast an neuen jungen Ärztinnen. Und dann gab es auch wieder eine Folge, wo es dann darum ging, okay, es sind verschiedene Patientinnen reingekommen. Und das Thema der Folge war, wer von diesen Patientinnen, die am Anfang der Folge aufgetaucht sind, wer wird von denen sterben?
Oh mein Gott.
Und ja, natürlich, Scrubs ist natürlich halt witziger gelabelt, aber dann im Grundtonus war das halt auch, dass dann halt denen beigebracht werden sollte, so, es kann halt sein, dass gar keiner stirbt und ich werde das jetzt nicht spoilern. Für die Leute, die neue Staffel noch nicht gesehen haben. Aber es kann halt auch sein, ne, dass alle sterben, einer stirbt und dass man dann sowohl damals in der alten Scrub-Serie als auch jetzt halt, ne, auch dieses Feedback bekommt von Älteren oder von Leuten, die länger sind, dabei sind. Man muss irgendwie lernen, damit klarzukommen, dass der Job einen nicht zerbricht. Und das ist ja auch bei Ärztinnen, ist es ja auch, würde ich halt, das hatte ich auch anfangs gesagt, würde ich als einen der Berufe sehen, die sehr stark identitätsstiftend sind. Und es kann natürlich halt auch sehr belastend sein, welche, in welcher Macht man steht. Also dass, so plakativ gesagt, man halt über Leben und Tod mitentscheiden kann und gerade halt auch über Tod, dass man natürlich vielleicht dann auch eher verfallen kann, in diese Situation zu denken, so, was hätte ich besser machen können? Auch wieder so dieses, bin ich gut genug in meinem Job? Und diesen Wunsch, kann ich so viele Leben retten wie möglich? Und ich habe auch dazu ein Buch gelesen, schon vor Ewigkeiten, auch in Bezug auf meine Arbeit bei QueerMed, weil ich so viele Diskriminierungserfahrungen auch erzählt bekomme und ich halt auch gemerkt habe, dass das was mit mir macht. Und das in dem Buch ging es halt auch so darum, hauptsächlich halt eben um Therapeutinnen oder generell Praktizierende und diese mit dem Trauma der anderen leben können und arbeiten können. Also gerade halt so dieses Secondhand-Trauma wird das manchmal auch so genannt. Sachen, die einen nicht spezifisch selber betreffen, sondern was man mitbekommt, was andere Leute an Gewalt erfahren oder was man erzählt bekommt. Ja. Und diese Supervision, es ist schön, wenn es sowas gibt, aber noch schöner wäre es, wenn die Leute das halt auch wahrnehmen können und gerade halt in auch wieder so einem kapitalistisch orientierten System wie Krankenhäusern ist es ja ultimativ schwer, das überhaupt zu machen und eine große Herausforderung auch wiederum für die einzelnen Menschen, was wieder darauf zurückführt, welche anderen Unterstützungssysteme man hat. Also was hat man für eine Familie, was hat man, wie hat man Herausforderungen davor schon irgendwie meistern können? Also in dem Buch, was ich auch aktuell schreibe, geht es halt auch sehr, sehr viel darum, so was es für individuelle Wege gibt, halt durch die Trauer zu kommen und dass man halt irgendwie lernen kann, irgendwann zu sagen, so hey, okay, das habe ich geschafft und wie schaffe ich das halt in Zukunft weiter und dass so sich ja Resilienzen irgendwie aufbauen können nach und nach und das ist so dieses Schwierige ist. Und was mir jetzt noch irgendwie eingefallen ist, auch so Richtung Abschluss, weil du ja meintest, dass es da schon eine Kasserin gab, die dann halt versuchen wollte, dir entgegenzukommen und dich zu unterstützen. Und da musste ich auch ganz stark daran denken, was du eigentlich selber ganz am Anfang gesagt hast, was doch eigentlich so im Fokus aller Kasserin sein sollte, dass du selber von dir gesagt hast, du bist eine bessere Schauspielerin als davor, bevor das alles passiert ist. Und ich finde auch, dass diese Lebenserfahrungen, welche auch immer die sein können, dass es zum einen schön ist, dass wir auf Social Media, auf individueller Basis halt diese Sichtbarkeit haben und sehen können, ah, diese Person hat davon erzählt, wie es ist, mit dieser seltenen Erkrankung zu leben und lässt uns daran teilhaben, wie es ist, durch dieses System zu gehen. Eine andere Person erzählt von ihrer Neurodivergenz, eine dritte Person von ihrer Behinderung und so weiter und so fort. Und das ist ja auch schön. Und gleichzeitig wäre es dann aber auch schön, dass wir wirklich auch weiterhin so sein dürften, ohne uns wieder zu verbiegen oder ohne zu fürchten, dass es Konsequenzen haben könnte für uns.
Ja, und es wäre auch schön, wenn wir nicht nur die Neurodivergente und oder nicht nur die erkrankte Schauspielerin gerade sind, sondern dass wir einfach immer noch alles sein dürfen. Und auf meinem Social Media mache ich das ja auch so, dass ich einfach alles poste, worauf ich gerade Lust habe. Das ist irgendwie, das kann man vielleicht nicht in eine Schublade stecken und man bekommt nicht immer das Gleiche. Das sind ja die Accounts, die dann viel lieber geklickt werden, weil da weiß man, was man kriegt. Aber man weiß bei Menschen eben nicht, was man kriegt. Und das wissen wir ja selber für unser Leben gar nicht. Und ja, es kann sich immer alles verändern, in welche Richtung auch immer. Und das ist manchmal sehr überraschend und manchmal sehr traurig. Und manchmal ist es auch wunderschön.
Das waren sehr, sehr schöne Worte. Denise, ich danke dir herzlich für deine Zeit und für alles, was du mit uns geteilt hast.
Ich danke dir für die Einladung, Samson.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.